DW Menschen und Märkte.
Kompromisse, Kompromisse. Beim Kohleausstieg in Deutschland, beim Haushaltsstreit in den USA, aber noch nicht bei den Agrarausgaben der EU. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Langfristig will Deutschland seine Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, also aus Sonne, Wind und Wasserkraft. Das Ende der Atomkraft ist schon beschlossen, aber was ist mit der Kohle, aus der knapp 40% des deutschen Stroms erzeugt wird? Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission sollte einen Plan für den Ausstieg erarbeiten. Und nach langen Verhandlungen konnte am Samstag dann der Durchbruch erreicht werden. Angela Ulrich.
Spätestens 2038 soll in Deutschland kein Strom mehr aus Kohle gewonnen werden. Das will die Kohlekommission der Bundesregierung empfehlen, und zwar fast einstimmig. Nur eine Gegenstimme gab es nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios. Im Jahr 2032 soll außerdem geprüft werden, ob der Kohleausstieg sogar vorgezogen werden kann auf 2035. Die Kohleländer sollen viel Geld vom Bund dafür bekommen, rund 40 Milliarden, verteilt über die nächsten 20 Jahre. Außerdem soll der Hambacher Forst nicht abgeholzt werden, dessen Erhalt sei wünschenswert, heißt es im Abschlussbericht, berichten Teilnehmer. Privathaushalte und die Wirtschaft sollen außerdem von möglicherweise steigenden Strompreisen entlastet werden. Die Kommission hält dafür einen Zuschuss von mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr für erforderlich. Die von der Regierung eingesetzte Kommission kann allerdings nur Vorschläge machen. Die Umsetzung ist nun Sache der Politik.
28 Mitglieder hat die Kohlekommission. Sie vertreten die Industrie, die Politik, die Wissenschaft, Umweltverbände und Bürgergruppen. 27 der 28 haben für den Kompromiss gestimmt. Und so ist es nicht überraschend, dass es viel Lob gab für die Einigung. Thorsten Huhn.
Der von der Kohlekommission erzielte Kompromiss stößt überwiegend auf Zustimmung. Zufrieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen zeigt sich vor allem Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD. Man habe sich auf einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Kohle geeinigt und gleichzeitig Perspektiven für die betroffenen Regionen geschaffen, sagte Schulze im Deutschlandfunk.
Es ist ein guter Kompromiss, weil wir mit allen gesellschaftlichen Gruppen, also mit den Gewerkschaften, mit Arbeitgebern, mit Umweltverbänden, einen Konsens erzielt haben. Und ja, den einen geht es zu schnell, den anderen zu langsam. Aber das ist das Wesen eines Kompromisses, dass man sich irgendwo trifft und dass man eben beschreibt, wie wir jetzt aus Kohle aussteigen können.
Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, lobte den erzielten Kompromiss. Es gebe eine Einigung zwischen der Wirtschaft, den Klimaschützern und vor allen Dingen den betroffenen Revieren, den Gewerkschaften und den Beschäftigten, sagte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin.
Zum ersten Mal überhaupt seit der deutschen Einheit wird in der Lausitz und in den Braunkohlerevieren investiert, werden Infrastrukturen geschaffen, kommen Arbeitsplätze hin. Gleichzeitig leisten wir einen deutlichen Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen. Und das Ganze so, dass es für die Wirtschaft und die Verbraucher bezahlbar bleibt.
Es müssten jetzt zwei Gesetzesprojekte in Angriff genommen werden, so Altmaier. Einmal gehe es darum, wie man die neuen Arbeitsplätze schaffen und den betroffenen Regionen helfen könne. Und das zweite Gesetz werde die Frage behandeln, wann welches Kraftwerk vom Netz genommen werden könne, ohne die Stromversorgung zu gefährden. Nicht völlig zufrieden mit dem Kompromiss ist die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Sie spricht von einem Minimalkompromiss.
Der Kohlekompromiss ist ein Einstieg in den Ausstieg. Damit steigt eins der führenden Industrieländer aus der Kohle aus. Das ist ein Erfolg der Umweltbewegung, der Umweltverbände, weil ohne diesen Druck wäre gar nichts passiert. Die Bundesregierung hat seit 10 Jahren beim Klimaschutz nichts getan.
Beim Verkehr und in der Landwirtschaft werde man mehr beim Klimaschutz tun müssen, um die Einsparziele zu erreichen, sagte Baerbock. Auch die Frage der CO2-Bepreisung gehöre jetzt ganz oben auf die Tagesordnung. Die FDP hält den Kohlekompromiss für viel zu teuer und hätte sich andere Wege gewünscht. Parteichef Christian Lindner.
Milliarden an Zahlungen aus dem Bundeshaushalt, die gar noch nicht im Einzelnen finanziell quantifiziert sind, stehen uns in den nächsten Jahrzehnten an. Das heißt, sehenden Auges beschließen wir etwas, was nicht erforderlich ist, was aber besonders teuer ist und besonders belastend für Wirtschaft, Arbeitsplätze in Deutschland.
Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, warnte unterdessen davor, den Kompromiss der Kohlekommission noch einmal aufzuschnüren, etwa im parlamentarischen Prozess. Es sei nicht in Ordnung, wenn etwa Umweltverbände nachsatteln wollten. Man brauche Verlässlichkeit für die Beschäftigten.
Aus Sicht des deutschen Energiekonzerns RWE wird der geplante Kohleausstieg allerdings Jobs kosten. Schon bis 2023 sei mit einem signifikanten Stellenabbau zu rechnen, teilte der Konzern mit. Doch an der Börse verzeichneten die Aktien von RWE und seinem Mitbewerber E.ON am Montag kaum Einbußen. Woran das liegt, sagt uns Ulla Herrmann.
Der Chef von RWE, Rolf Martin Schmitz, hat für die Mitarbeiter schlechte Nachrichten. Der Manager rechnet bis 2023 mit einem signifikanten Stellenabbau, der weit über die bisherigen Planungen hinausgehen wird. Nach dem Fahrplan der Kohlekommission soll spätestens 2038 in Deutschland Schluss mit der Kohleverstromung sein. Wie viele Mitarbeiter vom Stellenabbau betroffen sind, konnte der RWE-Chef allerdings noch nicht sagen. Die Aktie von RWE war in den vergangenen Tagen deutlich nach oben gesprungen, denn der Stromerzeuger ist besonders kohlelastig. Und im Falle des Ausstiegs aus der Kohle kann der Konzern wohl mit Entschädigungen in Milliardenhöhe rechnen. Doch langfristig dürften Aktien von Energiekonzernen wie RWE an der Börse an Wert verlieren, warnten schon Anlagestrategen. Denn immer mehr ziehen ihr Geld aus Kohleunternehmen ab. So hatte der weltgrößte Rückversicherer, die Münchner Rück oder Munich Re, wie sie sich nennt, angekündigt, nicht mehr in Unternehmen zu investieren, die mehr als 30% ihres Umsatzes mit Kohle erzielen. Man will aus der Kohle aussteigen, verzichtet sogar darauf, einzelne Kohlekraftwerke und den Kohleabbau zu versichern, heißt es auch bei Branchenkollegen wie der Münchner Allianz. Ähnlich der französische Versicherungskonzern AXA und Schweizer Versicherungsunternehmen. Die deutschen Energiekonzerne RWE und E.ON haben nach der Energiewende hierzulande kräftig umgebaut. Sie suchen nach neuen Geschäftsmodellen, doch es ist ein steiniger Weg.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio war das Ulla Herrmann. Das Treffen der europäischen Agrarminister, das heute in Brüssel stattfindet, klingt nicht gerade wie ein spannender Termin. Und doch geht es hier um deutlich mehr Geld als etwa beim Kohleausstieg. Beihilfen zur Landwirtschaft sind der größte Einzelposten im Haushalt der Europäischen Union. Weil nach dem Ausstieg der Briten insgesamt weniger Geld in der Kasse sein wird, hat die EU-Kommission Kürzungen beim Agrarhaushalt vorgeschlagen. Und das brachte schon im Vorfeld einige Leute auf die Palme. Stefan Überbach aus Brüssel.
Es geht um Geld, um sehr viel Geld. 365 Milliarden Euro will die EU zwischen 2021 und 2027 für die gemeinsame Agrarpolitik ausgeben. Auch im nächsten europäischen Haushalt ist die Förderung der Landwirtschaft damit der größte Einzelposten, obwohl der Vorschlag der EU-Kommission eine Kappung der bisherigen Zahlungen um etwa 5% vorsieht, was unter anderem am Brexit liegt, der dazu führt, dass in der EU-Kasse nach dem Austritt der Briten jedes Jahr rund 12 Milliarden Euro fehlen werden. Bei den Bauern und den Agrarlobbyisten kommt der Kürzungsplan aus Brüssel naturgemäß nicht sonderlich gut an. Und auch die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagt deutlich Nein.
Diese Kürzungen können wir so nicht mittragen aus Landwirtschaftssicht.
Kein Wunder, ist Deutschland nach Frankreich doch der zweitgrößte Empfänger der EU-Subventionen. Aktuell fließen rund 6,7 Milliarden Euro in die Kassen der über 300.000 landwirtschaftlichen Betriebe. Kleinbauern profitieren und Genossenschaften, aber auch und vor allem die Agrarindustrie. Europäische Landwirtschaftspolitik bedeutet also immer auch Verteilungskämpfe. Für die Zukunft gilt das erst recht. Denn die EU will weg vom Gießkannenprinzip, das sich vor allem nach der Flächengröße eines Betriebes richtet. Demnächst soll mehr bekommen, wer umweltbewusst, nachhaltig und klimafreundlich produziert. EU-Agrarkommissar Phil Hogan sagte bei der Vorstellung seiner Pläne vor einem halben Jahr, wir wollen mit unserem Vorschlag die Landwirtschaft nachhaltig und widerstandsfähig machen für mehr Lebensmittelsicherheit, um die Umwelt und das Klima zu schützen und die ländlichen Räume zu stärken. Grundsätzlich ist das eine gute Idee, findet auch Julia Klöckner. Kritisch sieht die deutsche Landwirtschaftsministerin allerdings die vorgesehene Flexibilität. Denn die einzelnen EU-Staaten sollen jeweils für sich entscheiden dürfen, wo sie ihre Förderschwerpunkte setzen.
Ich will für Deutschland sagen, was wir nicht wollen, ist ein Umweltstandard-Dumping innerhalb der EU. Das heißt, je mehr Flexibilität in den einzelnen EU-Ländern vorherrscht, die Sorge ist auch da, dass einige es etwas sportlicher und nicht so genau nehmen und andere dann genauer. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von den Ergebnissen her, von den Zielüberprüfungen her dann auch das Ganze betrachten.
Soll heißen, es müssen gemeinsame Regeln her, die dann überprüft werden können. Auch der Deutsche Bauernverband verlangt Änderungen an den Brüsseler Plänen. Er befürchtet, dass die Gelder der EU an zu viele Bedingungen, an zu viele Konditionen geknüpft werden. Bauernpräsident Joachim Ruckwied sagte bei einer Veranstaltung in Stuttgart im letzten Jahr:
Eine erweiterte Konditionalität bringt die große Gefahr mit sich, dass Umweltmaßnahmen, Tierwohlmaßnahmen, dass uns da möglicherweise Möglichkeiten genommen werden, dass durch die Konditionalität auch ein gewisser Freiraum genommen wird und dass dies auch zu mehr Bürokratie führen kann.
Es gibt also für die europäischen Landwirtschaftsminister viel zu besprechen. Die Konflikte liegen auf der Hand. Kleinbauern, Agrarindustrie, Biolandwirte, Intensivproduktion, alle haben eigene Interessen. Die unterschiedlichen Regionen in Europa sowieso. Die Verhandlungen werden sich ziehen, so viel steht fest. Mit einer Einigung noch vor der Europawahl rechnet inzwischen keiner mehr. Denn es muss nach einem Ausgleich gesucht werden, den alle mittragen können. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Darüber wird noch zu reden sein, aber das machen die Staats- und Regierungschefs. Und wie das aussieht, wohl erst im Herbst diesen Jahres, was ich für recht spät halte.
Die deutsche Agrarministerin war das in einem Beitrag von Stefan Überbach. Man hat es fast hören können, das große Aufatmen in den USA. Nach 5 Wochen Haushaltssperre, auf amerikanisch Government Shutdown, wurde der Streit zwischen US-Präsident Trump und dem Kongress am vergangenen Freitag beendet, zumindest vorläufig. Jetzt nehmen Bundesbehörden wieder ihre Arbeit auf. Jan Bösche aus Washington.
In den amerikanischen Bundesbehörden beginnt wieder der Alltag. Alle 800.000 Mitarbeiter, die vom Shutdown betroffen waren, kommen zurück. Die Nationalparkverwaltung fängt an, ramponierte Parks aufzuräumen. Es warten unbeantwortete Anträge, Briefe und unzählige E-Mails. Geld bekommen die Mitarbeiter noch nicht. Es könnte mehrere Tage dauern, bis die verzögerten Gehaltschecks auf den Weg gebracht werden. Der Shutdown ist vorbei, aber der politische Streit geht weiter, denn die vergangenen Wochen haben keinen Fortschritt gebracht. Das kritisieren auch die Republikaner von Präsident Trump sowie die Senatorin Susan Collins. Sie sagte bei CBS auf die Frage, was der Shutdown gebracht habe:
Well, I would say absolutely nothing.
Ich würde sagen nichts. Shutdowns sind nie gut. Man sollte sie nicht nutzen, um ein Ziel zu erreichen, egal wie wichtig das Ziel ist. Die überwiegende Meinung ist, Präsident Trump hat sich verkalkuliert. In seinem Bemühen um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko hat er den Shutdown provoziert. Der frühere Trump-Berater Chris Christie sagte: Weder er noch die Leute um ihn herum hatten einen Plan für das Ende. Wenn man die Regierung schließt, muss man einen Plan haben, wie man da rauskommt und sein Gesicht bewahrt und das Gesicht der anderen. Da war kein Plan. Die vorübergehende Lösung bringt den Parteien jetzt 3 Wochen, in denen sie eine endgültige Lösung suchen können. Es geht noch immer um die Mauer, es geht um Grenzsicherheit generell. Die zu verbessern, dazu sind auch die Demokraten bereit. Der führende Demokrat Hakeem Jeffries skizzierte bei NBC das Ziel. Es gibt ein Gesetz, das auf Fakten basiert, wenn es darum geht, unsere Grenze zu sichern. Das war von Anfang an unser Ziel. Und das Prinzip, dass ein Shutdown nie eine Verhandlungstaktik sein kann, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt. Moderne Grenzübergänge, bessere Ausstattung, Drohnen, mehr Grenzpolizisten, darauf können sich beide Seiten einigen. Die entscheidende Frage ist, ob es auch Geld für eine Mauer geben kann. Das Wahlversprechen von Präsident Trump. Der Präsident selbst gab sich skeptisch, ob es einen Kompromiss gibt. Im Interview mit dem Wall Street Journal sprach er von einer Chance weniger als 50-50. Er spielt weiter mit dem Gedanken, einen nationalen Notstand auszurufen und damit die Mauer zu bauen. Sein Stabschef Mick Mulvaney sagte bei Fox, es sei besser, das Ziel durch Gesetzgebung zu erreichen.
It's still better to get it through legislation. That's the right way to do it. But at the end of the day, the president is going to secure the border one way or another.
Am Ende werde der Präsident die Grenze aber sichern, auf die eine oder andere Weise. Angesichts der Kritik am Präsidenten, auch und besonders von Rechtskonservativen, die ihm vorwerfen, eingeknickt zu sein, betonte Mulvaney, das Ende des Shutdowns sei noch nicht das Ende der Verhandlungen. Das ist nur ein weiterer Schritt in den Verhandlungen. Wir denken, es war das Richtige für den Präsidenten zu tun. Er wird danach bewertet werden, was am Ende steht und nicht anhand dieser Woche. Die Frage ist, welche Chancen er hat. Wird er einen weiteren Shutdown riskieren Oder wird er wirklich den Notstand ausrufen? Ein Weg, der selbst von vielen Republikanern kritisiert wird und der auf jeden Fall vor Gericht landen wird.
Jan Bösche über das vorläufige Ende des Haushaltsstreits in den USA. Die Übergangsfinanzierung ist übrigens nur bis zum 15. Februar gesichert. Wenn sich Trump und der US-Kongress bis dahin nicht auf einen Kompromiss einigen, kann der Streit erneut eskalieren. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. In der Technik war Lena Hille, Andreas Becker am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.